Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute mit der Story Das Logbuch der Excelsior von Susanne Haberland. Aus dem Taschenbuch Geister, Monster, Spukgestalten mit den 10 besten Geschichten des diesjährigen Kurzgeschichtenwettbewerbs der FRX.
Kapitän Fitzsimmons, Sir.
Mein erster Mat Jenkins stand in der Tür. Wachsbleich trotz seiner wettergegerbten Haut.
»Das sollten Sie sich ansehen, Sir. Es ist entsetzlich. Drüben an den Banks scheint gestern ein Schiff havariert zu sein.«
Ich sprang auf und eilte ihm voraus, den Niedergang hinauf zum Achterdeck.
»Wie ist so etwas möglich? Wir haben seit Tagen schwachen Westwind. Die Sicht ist klar. Kein befahrener Seemann könnte...«
Abrupt hielt ich an und starrte auf die ruhige, kaum bewegte See. Meine Hand flog unwillkürlich in einer schützenden Bewegung an meine Kehle. Überdeutlich spürte ich Jenkins keuchenden Atem in meinem Nacken, und bot sich ein Bild des Grauens. Das Schiff, ein Dreimaster französischer Bauart, war mit enormer Wucht auf die Klippen gekracht und zerschellt. Abgerissene Planken und zersplitterte Bohlen trieben an uns vorüber. Der Fockmast war kopfüber zwischen die Felsen gestürzt. In den Tauen hingen die zerrissenen Segel. Ein Fass dümpelte vorbei, in dessen Flanke ein großes Loch klaffte. Ihm folgten Teile der Decksaufbauten, und über allem hing der schwere, süßliche Geruch des Todes. Erst jetzt, auf den zweiten Blick, entdeckte ich die Leichen. Ein aufgetriebener Leib, der sich in der untergegangenen Takelage verfangen hatte und im Wasser schwappte. Ein Arm, der unter dem Segeltuch hervorschaute, von den Wellen bewegt, als würde er winken. Ein weit aufgerissener Mund in einem blauschwarzen Gesicht. Es waren Dutzende. Sie waren überall.
»Um Gottes Willen«, flüsterte ich. »Um Gottes Willen.« »Kapitän Fitzsimmons, Sir, Sie müssen sich zusammennehmen. Die Mannschaft kann Sie sehen.«
Mit äußerster Anstrengung nahm ich Haltung an. Meine Finger hatten sich in der Reling verkrallt. Es gelang mir kaum, sie zu lösen. Sie hinterließen Kratzer im Holz.
»Was befehlen Sie, Sir?«
»Bergt!« Meine Stimme versagte. Ich musste mich räuspern und noch einmal beginnen.
»Bergt die Toten für ein Seebegräbnis. Sie sollen nicht von den Haien, und wenn noch etwas Brauchbares im Wasser treibt.«
»Da schwimmt etwas!«
rief Evans, der Bootsmann.
»Ein verziertes Kästchen dort drüben. Es scheint völlig intakt zu sein. Könnte die Schiffskasse sein. Was meint ihr, Leute?«
Ich hätte ihn für seine vorlaute Unterbrechung bestrafen müssen. Stattdessen bemerkte ich erleichtert, wie sein Ruf die grauenhafte Lähmung löste, die uns alle befallen hatte.
»Evans, lassen Sie das Dinghy zu Wasser«, rief ich. »Holen Sie das Kästchen und schauen Sie nach, ob Sie Fässer mit unverdorbenen Vorräten finden. Jenkins, Sie bergen die Toten. An die Arbeit, Männer!«
Nun geriet alles in lebhafte Bewegung. Wir bekämpften das Grauen, indem wir Ordnung schafften, die Toten bestatteten und die Trümmer sortierten. Auch das Kästchen wurde geborgen. Als einziger Gegenstand war es vollkommen unversehrt und ohne einen einzigen Kratzer, so demonstrativ unbeschadet in dem fürchterlichen Chaos, dass es beinahe den Eindruck machte, als sei es schon vor der Havarie zu Wasser gelassen worden und nur durch Zufall ebenfalls an diesen Ort des Todes gelangt. Nachdenklich wog ich es in den Händen.
»Die Schiffskasse scheint nicht darin zu sein«, sagte ich dann. »Es wird sich eher um das Logbuch handeln. Vielleicht verschafft es uns Aufschluss darüber, was hier geschehen ist. Ich werde es mit mir in die Kajüte nehmen.«
Dort angekommen, betrachtete ich das Kästchen genauer. Es war aus erlesenem Zedernholz geschnitzt und mit feinen Intarsien versehen, aber vor kurzem grob mit Teer überstrichen worden, als habe der letzte Besitzer keinen Sinn mehr für die Schönheit der Arbeit gehabt, sondern nur noch dafür Sorge getragen, dass der Inhalt möglichst wasserfest versiegelt war. Mit einem langen Zimmermannsnagel brach ich das Kästchen auf, und wieder bestätigte sich mein erster Eindruck.
Es war mit dunkelrotem Samt ausgeschlagen, der ursprünglich ein Vermögen gekostet haben musste, jetzt aber völlig durch das eingelegte Ölpapier verdorben war, das ein zerfetztes, verschmiertes Buch freigab, dem Titel nach das »Logbuch der Excelsior«, des Schiffes, dessen elenden Untergang wir mit eigenen Augen gesehen hatten. Ich drehte die Petroleumlampe ein wenig höher, schenkte mir ein Glas Rotwein ein und las. Dienstag, 10. Mai, 17. Zunächst wolkig mit scharfen Brisen, West-Südwest, später klar. Gegen Mittag meldete der Ausguck ein Ruderboot voraus in West, zwei Personen darin. Wir riefen sie an, keine Lebenszeichen. Darauf ließen wir die Barkasse zu Wasser. Hau, der Bootsmannsmaat, übernahm das Kommando und ließ das Boot ansteuern. Die beiden Personen waren ohne Bewusstsein. Er nahm das Ruderboot ins Schlepp und wir hieften sie an Bord. Ein Mann, etwa 40 Jahre, mit blauschwarzem Haar und fremdländischen Zügen, gut gebaut, ein wenig hager. Eine Frau, höchstens 20 Jahre, auch sie mit blauschwarzem Haar in dichten Locken, sehr blass und abgezehrt, das Kleid verschlissen und zerfetzt. Beide trugen keine persönlichen Gegenstände bei sich, keinen Schmuck, keine Wertsachen, keine Papiere. Wir versuchten, sie zu wecken, aber ohne Erfolg. Richtete ihnen ein Quartier im Urlaubdeck, ließ sie hinuntertragen und schickte den Schiffsarzt Dr. Morton zu ihnen. Er stellte eine seltsame Steifheit der Glieder fest, beinahe wie eine Totenstarre, dabei aber regelmäßigen festen Herzschlag und Puls, verordnete Ruhe und Schonung, im Falle ihres Erwachens leichte Krankenkost. Mittwoch, 11. Mai, 17. Den ganzen Tag klar, ruhige See, leichter Wind, West, Südwest. Der Zustand der beiden Schiffbrüchigen ist unverändert. Sie liegen regungslos in den Hängematten. Alle Versuche, sie zu wecken, blieben ohne Erfolg. Dabei schlägt aber ihr Herz weiterhin regelmäßig und kräftig. Als ich die Frau über längere Zeit betrachtete, schien es mir fast, als bewegten sich ihre Augen unter den Lidern. Dr. Morton hielt das für eine Täuschung, da die Ohnmacht der beiden ungewöhnlich tief ist. Am Nachmittag passierten wir die Überreste eines unlängst havarierten Schiffes, das wir nicht identifizieren konnten. Trümmer des Rumpfes und der Einrichtung trieben an uns vorbei. Wir fanden allerdings weder Überlebende noch Tote. Dr. Morton vertrat die Ansicht, dass unsere beiden Passagiere diesem Unglück entkommen sein könnten, eine Meinung, der wir anderen, allen voran ich und der erste Mat Burns, lebhaft widersprachen, da die beiden in diesem Falle entgegen dem Wind hätten kreuzen müssen. Ein Unterfangen, das in einem Ruderboot dieser Größe schwierig und in ihrem Zustand der Ohnmacht und Entkräftung schlichtweg unmöglich gewesen wäre. Die Segel des Langbootes erneuert, das Ruderboot instand gesetzt. Es enthielt keinerlei Spuren oder Gegenstände, die uns einen Hinweis auf die Identität unserer Passagiere hätten geben können. Wer sie sind und woher sie kommen, bleibt einstweilen ein Rätsel. Donnerstag, 12. Mai, 17. Schwacher Wind aus Süd-Südwest, diesig, See kabbelig. Kurs weiterhin West-Südwest, trotz einiger Schwierigkeiten. Wir hoffen auf bessere Sicht. Als ich am Morgen ins Urlaub kam, hatte die Frau sich aus der Rückenlage auf die Seite gedreht. Außerdem schien es mir, als bewegten sich die Augen des Mannes unter den Lidern. Meldete meine Beobachtungen Dr. Morton. Er untersuchte die beiden Passagiere, stellte aber weiterhin nur eine außergewöhnlich tiefe Ohnmacht fest und hatte wenig Hoffnung, dass sie überhaupt jemals wieder zu sich kommen könnten. Ich dagegen glaube fest daran, dass sie in Kürze erwachen werden, die Frau eher als der Mann, weil sie jünger ist und über eine stärkere Natur verfügt. Freitag, 13. Mai, 17. Noch immer diesig, Wind aus Süd-Südwest frischt auf, bringt aber nur weiteren Nebel mit sich, schlechte Sicht, mitunter Böen. Zunehmende Schwierigkeiten mit dem Kurs, Wir halten mit Mühe annähernd West-Südwest. Die Frau ist heute gegen Morgen erwacht. Als ich das Orlop betrat, saß sie halb aufgerichtet in der Hängematte und sah mir entgegen. Ihre Augen sind ebenso schwarz wie ihr Haar. Sie ist noch immer sehr blass. Ich sprach sie in mehreren Sprachen an und fragte nach ihrem Namen und ihrer Herkunft. Sie schien mich aber nicht zu verstehen und gab keine Antwort. Schickte den Steward nach einer Mahlzeit. Er brachte Suppe, Brot und ein frisches Ei mit etwas Rotwein verquält. Sie rührte nichts davon an, schob es mit einer beinahe unwilligen Bewegung beiseite. Dabei streifte sie mit den Fingernägeln meinen Arm und brachte mir einen blutigen Kratzer bei. Mit großer Besorgnis beugte sie sich darüber und stillte die Blutung trotz meiner Proteste mit ihren Händen. Mit Zeichen und Gesten bat ich sie zu erklären, welche Speisen ihr zusagen würden, aber sie wandte sich ab und schien das Interesse an dem Gespräch zu verlieren. Möglicherweise fühlt sie sich noch zu schwach, um etwas bei sich zu behalten. Ihr Begleiter ist noch immer ohne Bewusstsein. Allerdings haben auch seine Augen begonnen, sich unter den geschlossenen Lidern deutlich zu bewegen. Ich denke, dass er morgen ebenfalls erwachen wird. Vielleicht ist er in der Lage, mit uns zu sprechen und uns Auskunft zu geben. Gegen Nachmittag das Langboot zu Wasser gelassen, um uns aus dem Nebel zu schleppen. Aber nach 2 Stunden mussten wir den Versuch aufgeben, da die Sicht immer schlechter wurde und wir befürchteten, die Excelsior auf eine Sandbank zu setzen. Samstag, 14. Mai, 17. Neblig, kaum Wind, kaum Sicht, endgültig orientierungslos. Wir sahen weder die Sterne noch die Sonne klar genug, um gissen zu können, hoffen auf Kurs West-Südwest. Erneut das Langboot zu Wasser gelassen, um zu loten und ein Ende der Nebelbank zu finden. Mussten auch diesen Versuch aufgeben, denn alle Sicht, sogar jedes Geräusch, wird von dem Nebel verschluckt. Die Frau, obschon sie noch immer keine Nahrung zu sich genommen hat, ist wohlauf. Sie bewegt sich frei durch das Orlop, richtete am Vormittag mit Zeichen und Gesten die Frage an mich, ob sie an Deck gehen könne, um frische Luft zu schöpfen. Ich erlaubte es ihr, allerdings mit der Auflage, ihr Haar unter einem Tuch zu verbergen. Da allgemein in der Mannschaft der Aberglaube sehr verbreitet ist, Frauenhaar bringe Unglück und widrigen Wind, und begleitete sie. Ihr Erscheinen löste allgemein starke Bewegung aus. Sie ist zwar blass, aber von sehr großer Schönheit und Anmut. Von ihrer Wirkung auf die Männer schien sie allerdings keine Kenntnis zu haben. Sie schritt lediglich an die Reling, starrte in den Nebel und drehte sich dann zu mir um. In den Augen ein merkwürdiger Ausdruck der Befriedigung. Womöglich ist es die Freude über ihre Rettung, die sich auf solche Weise ausdrückt. Am Nachmittag erwachte auch ihr Begleiter. Wir redeten ihn an und fragten auch ihn in allen uns bekannten Sprachen nach seinem Namen, seiner Herkunft und den Ereignissen, die zu ihrem Schiffbruch geführt hatten. Aber er zeigte keinerlei Interesse an uns und sprach lediglich mit der Frau, zu der er in einem Verhältnis der Dienerschaft oder sonstigen Untergebenheit zu stehen scheint. Er redet sie stets in einem sehr höflichen und unterwürfigen Tonfall an, auf den sie kurz und beinahe schroff antwortet. Erneut versuchten wir ihnen Speisen und Getränke anzubieten. Der Mann wies die Mahlzeit beinahe noch heftiger ab als gestern die Frau. Er stieß das Tablett von sich und knurrte gereizt, worauf sie ihn zurechtwies und ihn, so schien es mir jedenfalls, um Geduld bat. Möglicherweise können sie uns schon bald mitteilen, welche Speisen ihnen zuträglich sind, dass sie bis dahin zum Hungern verurteilt sind, obschon wir ausreichende Vorräte an Bord haben, betrübt mich, aber ich weiß keine Abhilfe. Der Kratzer, den die Frau mir gestern versehentlich beigebracht hat, ist böse entzündet. Zur Behandlung bei Dr. Morton, der sich die schlimme Entwicklung nicht erklären kann und mit Arnika-Tinktur behandelt. Sonntag, 15. Mai, 17. Endlich hat der Nebel sich verzogen, ein schwacher, aber stetiger Wind aus West. Die Sicht ist klar. Wir sind weiter von unserem Kurs abgekommen als gedacht. Nach der Frühmesse in Richtung West-Südwest korrigiert, die volle Besegelung gesetzt. Am Vormittag ein heftiger Streit zwischen unseren Passagieren. Ich kam zur Unzeit ins Orlop und hörte ihn notgedrungen mit an. Die Sprache, in der er geführt wurde, konnte ich nicht verstehen. Aber es schien, als dränge der Mann zu einem raschen, energischen Vorgehen, während die Frau ihn mit Worten und Gesten zur Zurückhaltung aufforderte. Schließlich war der Mann so aufgebracht, dass er mit den Fäusten auf die Frau loszugehen drohte. In diesem Moment machte ich mich bemerkbar und erklärte, dass ich ein solches Benehmen auf meinem Schiff nicht dulden werde. Die beiden nahmen aber keinerlei Notiz von mir. Die Frau wandte sich lediglich verachtungsvoll um. Der Mann stürmte an mir vorbei und streifte mich dabei mit seinem Arm, mit einer solchen Kraft, dass ich wie ein Seesack beiseite geschleudert wurde und mühsam an einem Balken Halt fand. Die schiere körperliche Kraft dieses Menschen erschütterte mich sehr. Es ist gut, dass die Frau in der Lage ist, einen gewissen Einfluss auf ihn auszuüben und ihn von Gewalttaten abzuhalten. Der Kratzer entzündet sich immer heftiger. Weiterhin Arnika-Tinktur und Zimtwasser. Zur Vorbeugung gegen das Wundfieber. Montag, 16. Mai, 17. Mäßiger Wind mit plötzlichen starken Böen aus West bis Süd-Südwest. Ein weiterer Streit zwischen den Passagieren, diesmal vor den Augen der Mannschaft an Deck, wohin sie mit meiner Erlaubnis gegangen waren. Adams, der dritte Mat, rempelte den Mann im Vorbeigehen flüchtig. Der packte Adams am Kragen, hob ihn in die Luft, als sei er leicht wie ein Eimer, und machte Anstalten, ihn gegen den Mast zu schleudern. Niemand von uns griff ein, teils aus Überraschung, teils aus Furcht. Die Frau allerdings ging dazwischen, so schnell und geschmeidig, dass ich ihre Bewegung kaum wahrnehmen konnte, und sprach dabei laut und wütend auf den Mann ein, bis er Adams zu Boden warf und über ihn hinwegschritt. Ich forderte Adams auf, sich für sein rüpelhaftes Benehmen zu entschuldigen, worauf er nicht nur in grobe Beleidigungen gegenüber dem Passagier ausbrach, sondern auch respektlose Andeutungen über mein Verhältnis zu der Frau machte. Ließ Adams wegen seiner Ungeschicklichkeit und dem Mangel an Respekt auspeitschen und teilte dies auch den Passagieren mit. Es schien sie aber weder zufriedenzustellen, noch sonst in irgendeiner Weise zu bewegen. Die Entzündung in meinem Arm lässt sich nicht eindämmen. Dr. Morton zieht eine Amputation in Erwägung, gegen die ich mich heftig wehre. Die Stimmung an Bord ist angespannt, wegen der Passagiere und des unberechenbaren Wetters, und es wäre gefährlich, wenn ich in dieser Situation verletzt das Bett hüten müsste. Dienstag, 17. Mai, 17. In der Nacht tobte ein schrecklicher Gewittersturm, der uns wie ein Fischerboot durch die Luft wirbelte. Pausenlos grelle Blitze, die nach Schwefel stanken, als kämen sie aus der Hölle selbst und denen ohrenbetäubende Donnerschläge folgten. Entsetzliche hohe Wellen, die uns anfielen, als seien sie Meeresungeheuer mit einem eigenen Willen beseelt. Wir konnten nicht sagen, ob es furchtbarer war, auf den Wellenbergen zu reiten und in den gähnenden Abgrund zu schauen oder zu Tal zu fahren und an beiden Seiten das Wasser über uns aufgetürmt zu sehen. Es gelang uns, die Segel zu bergen, der Bugspriet allerdings ging verloren, und wir mussten ihn am Morgen notdürftig ersetzen. Der Kompass hat einen heftigen Schlag bekommen, sein Gehäuse ist beschädigt und er zeigt nicht mehr zuverlässig an, die Abweichungen betragen nach meiner Ansicht 10 Grad oder mehr. Gleich darauf die nächste schlimme Nachricht. Eine Welle hat die Kajütenfenster durchbrochen und dabei allem Anschein nach die meisten unserer nautischen Geräte und Karten mit sich gerissen. 2 der Sextanten sind fort, der dritte zertrümmert. Die Seekarte mit den letzten Messungen ist verschwunden, außerdem die Karten der näheren Umgebung. Nach dem Sturm war der dritte Mat Adams nicht aufzufinden. Wir müssen davon ausgehen, dass er über Bord gespült wurde. die Totenmesse gehalten, sein Gepäck vor dem Mast versteigert und das Geld zurückgelegt für seine Witwe. Danach eilte ich besorgt ins Orlop, um nach den Passagieren zu sehen, die ich in dem Sturm und den nachfolgenden Aufregungen beinahe vergessen hatte. Fand sie in ausgezeichnetem Zustand. Zum ersten Mal, seit sie an Bord gekommen sind, haben ihre Wangen die krankhafte Blässe verloren. Sie sind deutlich erstarkt und haben neue Lebenskräfte gewonnen. Auch ihre Laune hat sich gebessert, sie streiten nicht mehr. Die Frau schenkte mir sogar ein flüchtiges Lächeln. Mittwoch, 18. Mai, 17. Stetiger mäßiger Wind aus West, ruhige See, Sicht klar. Hau, der Bootsmannsmaat, ist verschwunden. Er stieg ins Orlop hinunter, um einen Haken für die Befestigung des provisorischen Bugsprites zu holen und wurde danach nicht mehr gesehen. Jones, der zweite Maat, hat einen Jakobsstab gebaut. Er denkt, dass es ihm gelingen wird, damit zumindest notdürftig zu navigieren und unsere Position zu bestimmen. Schmerzen im Arm. Donnerstag, 19. Mai, 17. Mäßiger Wind aus West, ruhige See, klare Sicht. Jones ist verschwunden. Sein Jakobsstab lag zertrümmert an Deck. Der Arm ist bis zum Ellbogen hinauf entzündet, eitrig. Dr. Morton drängt auf eine Amputation, aber ich zögere noch. Hoffe weiterhin auf Besserung. Freitag, 20. Mai, 17. Steter mäßiger Wind aus West, ruhige See, klare Sicht. Stieg ins Orlop hinunter, um die Passagiere nach Howe und Jones zu befragen. Es war finster, obwohl ich ausreichend Petroleumlampen und auch Petroleum zum Nachfüllen hatte bringen lassen. Schon am Niedergang stieg mir ein widerwärtiger Geruch nach verdorbenem Fleisch in die Nase. In großer Sorge um das Wohlbefinden der Passagiere, rief laut nach ihnen, um mich bemerkbar zu machen, schwenkte auf den untersten Sprossen meine eigene kleine Lampe. Die Frau sprang mich aus der Dunkelheit an, mit einem schrecklich stimmlosen Fauchen wie ein Raubtier und schlug die Zähne in meinen verletzten Arm. Ich schrie und versuchte, sie wegzustoßen, aber sie besitzt mindestens ebensolche Kräfte wie ihr Begleiter. Ich vermochte weder ihre Finger noch ihre Zähne von meinem Arm zu lösen, spürte, wie meine eigenen Kräfte schwanden, bis ich in eine halbe Ohnmacht sackte. Da ließ sie von mir ab, überließ mich ihrem Begleiter, der zu meinem Entsetzen das entzündete Fleisch von meinen Armknochen riss und sich einverleibte. Sie stießen mich vor sich her, hinauf zur Krankenstation, rissen den entsetzten Dr. Morton aus dem Schlaf und zwangen ihn, mich notdürftig zu versorgen. Dann tobten sie weiter an Deck. Samstag, 21. Mai, 17. Kaum bei Bewusstsein. Schreie von Deck. Verletzte werden gebracht. Sie zwingen Dr. Morton dazu, sie zu versorgen. Sonntag, 22. Mai, 17. Nicht in der Lage aufzustehen. Verletzte, die gebracht und wieder fortgezerrt werden. Die Frau trinkt ausschließlich Blut. Ihr Begleiter ist von anderer Art. Er benötigt auch Fleisch. Sie jagen gemeinsam. Sie töten nicht alle, manche verletzen sie nur, versuchen einige von uns so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Wir sind der Vorrat, das Vieh. Montag, 23. Mai, 17. Die Excelsior ist ein Totenschiff. Überall Verletzte, überall der Gestank nach Blut und Exkrementen, nach Angst und Verderben. Überall Tod. Dienstag, 24. Mai, 17. Wind aus West, ruhige See, klare Sicht. Konnte in der Nacht in einem unbewachten Augenblick an Deck gelangen, Loten nach den Sternen gießen. Meine Berechnungen zufolge sind die Banks nicht weit. Vielleicht gelingt es mir, die Excelsior auf die Klippen zu setzen. Lieber sterben als dies hier. Lieber sterben wenn ich noch einmal hinausschleichen kann und das Steuer auf Kurs halten.
Erschüttert ließ ich das Buch sinken und leerte mein Glas. Wieder klopfte es an der Tür. Jenkins spähte herein.
»Captain Fitzsimmons, Sir, wir haben ein Ruderboot gesichtet, mit 2 Personen darin. Vielleicht sind es Überlebende des Schiffsunglücks. Ich habe Evans mit dem Dinghy hinausgeschickt, um sie an Bord zu holen.«